Die Radio Wissen. Hörsaal.
Der Staat bin ich. Wenn ich mich auf Facebook rumtreibe, kann ich posten, was ich will. Schließlich haben wir ja freie Meinungsäußerung. Wenn ich Wein herstelle oder einen Cocktail mixe, geht das nicht. Dafür hat der Staat schließlich Gesetze gemacht. Vorsicht, stopp! Für Facebook und das Internet etwa nicht, doch irgendwie schon. Wer aber setzt hier eigentlich die Regeln dafür? Der Staat oder ich oder Facebook oder Google oder die Weinbauern selbst oder alle irgendwie zusammen? Fragt euch heute im Hörsaal Hans-Jürgen Bartsch.
Man muss erst mal definieren, was Wein ist, bis man überhaupt regeln kann, wer ihn verkauft, was eine Güteklasse ist, etc.
Die Rolle eines Akteurs, zum Beispiel des Staates, aber auch anderer, kann sein, diesen Prozess wiederum in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Hier kann man zum Beispiel sehen, dass es die Kirche war, die in einem Fall das Trinken von Wein legitimiert und sogar heiligt, während in einem anderen Fall eben die Kirche den Genuss von Wein und überhaupt von Alkohol als schädlich wahrnimmt.
Ich darf ein Bild, auf dem eine Person erkennbar abgebildet ist, nicht einfach ohne Einwilligung der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das gilt auch online, das gilt auch auf Facebook.
Wie wird euer Verhalten gesteuert? Auf Online-Plattformen etwa und auch draußen im richtigen Leben. Jeanette Hofmann und Wolfgang Schulz sind heute unsere Redner, denn sie erforschen, wie wir uns warum, wann verhalten. Na klar, könnten wir da spontan antworten. Das regeln Juristen. Richtig, vor Jahrzehnten war das im Prinzip noch das allein selig machende Kriterium. Doch denkt mal an Stuttgart 21. Da sind auch alle Beteiligungsverfahren jahrzehntelang juristisch absolut sauber abgelaufen. Doch akzeptiert in großen Teilen der Bevölkerung war das damit noch lange nicht. Das Recht ist inzwischen also nur ein Teilbereich von vielen, der unser Verhalten in der Gesellschaft steuert. Professor Wolfgang Schulz ist selbst Jurist, doch einer, der mit Distanz auf die diversen Aspekte einer solchen Verhaltenssteuerung schaut. Also nicht nur auf die rechtlichen. Sein Forschungsgebiet ist die sogenannte Governance. Governance bedeutet, dass genau untersucht wird, wie Mechanismen, Regeln, Verträge und der Gesetzgeber unser Verhalten beeinflusst. Und das, obwohl uns das meist gar nicht so bewusst ist. Die Professoren Jeanette Hofmann und Wolfgang Schulz sind Direktoren am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin und haben ihre Forschungen am 11. Juni 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt. Nicht erschrecken, wenn ich euch jetzt den offiziellen Titel vorlese: Die Riesling-Regulierung in Zeiten nutzergenerierter Cocktails. Wer länger drüber nachdenkt, erkennt aber allmählich den tieferen Sinn dahinter. Da steckt einerseits das Wort Regulierung drin, das, was auf den Staat schließen lässt, andererseits aber auch das Wort Nutzer, also das, was von jedem Einzelnen dazukommt. Und das wird dann zu einem gesteuerten Verhalten. Wobei, es ist noch komplizierter. Jetzt deshalb der Reihe nach. Zunächst Wolfgang Schulz, dann Jeanette Hofmann.
Der Vortrag wird sich so grob in drei Punkte gliedern. Das erste ist ein ganz, ganz kurzer Einblick in Governance-Forschung. Dann haben wir einige Schlaglichter für Sie vorbereitet, wo wir aus dem Bereich Wein und Kulinarik zeigen wollen, wie man aus einer Governance-Perspektive auf Teile der Gesellschaft, auf gesellschaftliche Entwicklungen, auf Praktiken schauen kann. Und dann gibt es einen kleinen Ausblick, eine Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen wollen. An einem praktischen Beispiel aus unserer Forschung kann man schlaglichtartig deutlich machen, was eigentlich die Governance-Perspektive bedeutet, was Governance ist. Wir interessieren uns dafür, wie eigentlich Verhalten gesteuert und koordiniert wird, etwa auf Online-Plattformen. Stellen Sie sich etwa Ihr Verhalten auf Facebook oder einer vergleichbaren Plattform vor. Wenn Sie sich fragen, wie wird da das Verhalten eigentlich beeinflusst? Wie koordinieren sich Menschen dort? Warum klicken sie in die eine Richtung oder in die andere? Was sind die Strukturen, die das prägen? Dann kann man das auf vier unterschiedliche Felder zurückführen. Das eine ist für mich als Juristen, für die Kollegin als Politikwissenschaftlerin vielleicht weniger, der Ausgangspunkt, das Gesetz. Etwas, was in staatlichen Verfahren erlassen wurde, was bestimmte Regelungen enthält und zum Beispiel sagt, ich darf ein Bild, auf dem eine Person erkennbar abgebildet ist, nicht einfach ohne Einwilligung der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das gilt auch online, das gilt auch auf Facebook. Das ist sozusagen eine Regelungsstruktur, ein Element der Regelungsstrukturen, die wir im Internet vor uns haben. Das ist aber keineswegs alles. Sie haben aus der juristischen Perspektive weiterhin Verträge. Sie haben Geschäftsbedingungen, die zwischen Ihnen und Facebook gelten. Auch da kann etwas darüber drinstehen, ob Sie ein Bild nutzen dürfen, ob Sie ein Bild hochladen dürfen, in einen bestimmten Kontext stellen dürfen. Das ist eine weitere Facette dessen, was bestimmt, wie wir uns auf solchen digitalen Plattformen verhalten. Damit ist es aber noch überhaupt nicht vollständig beschrieben. Es gibt soziale, informelle Normen, es gibt Konventionen. Sie wissen, dass Sie bestimmte Sachen typischerweise nicht tun sollten in einem Kontext. Sie wissen, dass vielleicht Ihre Freunde, Ihre Peergroup Sie sehr negativ darauf ansprechen können, bis hin zu Shitstorms oder anderen Dingen, wenn Sie sich in bestimmter Art und Weise im Netz verhalten. Diese sozialen Normen sind der dritte wichtige Aspekt und der zunehmend in der Wissenschaft diskutierte und bedeutender Aspekt ist das, was wir als Code bezeichnen können, die Software- und Hardwarestrukturen, die überwiegend von einem Anbieter wie etwa Facebook determiniert werden und die vielleicht einfach verhindern, dass Sie ein bestimmtes Bild an irgendeiner Stelle platzieren können oder nicht. Erst wenn Sie diese Faktoren im Zusammenspiel betrachten, dann bekommen Sie einen Eindruck davon, wie ist eigentlich die Regelungsstruktur beschaffen, die das Verhalten auf digitalen Plattformen determiniert. Wenn Sie in dieser Art und Weise auf Phänomene wie Facebook schauen, auf das Verhalten von Nutzerinnen und Nutzern bei Facebook schauen, dann haben Sie im Prinzip eine Governance-Perspektive eingenommen. Sie interessieren sich für die Koordination dieser Koordination. Sie interessieren sich für Prozesse und Strukturen, die bestimmen, wie Sie auf diesen Plattformen unterwegs sind und wie die anderen Leute auf diesen Plattformen unterwegs sind. Bis wir in der Wissenschaft zu dieser Perspektive gelangt sind, eine sehr offene Perspektive, die ganz unterschiedliche Instanzen kennt, die Regeln setzen, die Regeln verändern, an denen wir uns orientieren, war es ein gewisser Weg. Vor allem im rechtlich geprägten Diskurs fing es damit an, dass man eine Vorstellung von Planung hatte. Der Staat plant Vorgänge und das Ergebnis dieser Planung, das ist das, was Regelungsstrukturen ausmacht. Der nächste Schritt in der gedanklichen Entwicklung hier war, dass man von Steuerung oder Regulierung sprach und nicht sagte, es wird alles vollständig vorgeplant durch einen Staat, der im Prinzip alles im Griff hat, sondern man erkennt an, dass es so etwas gibt wie spontane Prozesse, wirtschaftliche Prozesse, in denen Ergebnisse erzeugt werden, die wir als Normen akzeptieren. Und die Rolle eines Akteurs, zum Beispiel des Staates, aber auch anderer, kann sein, diesen Prozess wiederum in eine bestimmte Richtung zu lenken, dem auf ein bestimmtes Ziel auszurichten. Und der dritte Schritt dieser Entwicklung ist eben der Schritt hin zu einer Governance-Perspektive, die noch offener ist, die sich löst davon, jetzt einen Akteur, sei es den Staat oder den anderen, in den Mittelpunkt zu stellen, sondern allgemein nach den Regelbildungsprozessen fragt, die dazu führen, dass nachher eine Struktur vorhanden ist, an der wir alle uns orientieren können, sei es online, sei es offline. Insofern ist das, was da erreicht worden ist, der aktuelle Stand der Diskussion, Governance als eine Perspektive auf diese Arten von Prozessen. Wenn wir versuchen, diesen Bereich zu erforschen, dann haben wir festgestellt, das kann man nicht mit einer Disziplin allein machen. Juristinnen und Juristen hatten früher so den Eindruck, wir haben das Monopol auf Regelsetzung und wenn es darum geht, zu schauen, wie Verhalten gesteuert wird, dann guckt man auf die Gesetze und das war's. Sie haben eben schon an diesen vier Feldern bei der Internetforschung gesehen, das ist defizitär. Wir müssen anerkennen, dass es viele andere gibt, die Regeln setzen, dass soziale Normen eine erhebliche Rolle spielen. Und das ist ein Ergebnis der Forschung der letzten Jahre, dass man sich auf diese verengte Perspektive nicht einlassen kann. Wenn Sie soziale Normen, wie eben dargestellt, untersuchen wollen, dann müssen Sie empirische Forschung betreiben. Da reicht es nicht, dass ein Jurist ins Gesetzbuch guckt und sagt, das ist jetzt rechtmäßig oder das ist rechtswidrig, obwohl das auch natürlich eine Teilperspektive ist, die Bedeutung hat. Das heißt, Sie können empirisch rangehen, das heißt, Sie können die Realität befragen, sie können Daten auswerten, sie können Menschen befragen, nach welchen Regeln sie eigentlich sich orientieren. Und sie können Strukturen analysieren, nicht nur rechtliche, sondern auch andere. Und sie können natürlich auch weiterhin, wie Juristinnen und Juristen das tun, normative Fragen stellen und sagen, wann kippt das alles eigentlich ab in etwas, was wir als ein nicht konformes, als ein anstößiges, ein deviantes Verhalten begreifen. Das als kurzes Setting, wenn wir über Governance-Forschung sprechen, was meinen wir da eigentlich? Und wir haben uns gedacht, das ist anschaulicher, das mit Schlaglichtern aus einem anderen Bereich, nicht dem Internetbereich, zu machen, nämlich aus dem Bereich Wein, Cocktails und Kochrezepte und ähnliche Phänomene, um Ihnen deutlich zu machen, was bedeutet es, wenn man auf solche Phänomene aus der Perspektive einer Governance-Forscherin oder eines Governance-Forschers spricht. Janet.
Wir werden jetzt an einer Reihe von Beispielen illustrieren, wie Governance-Forschung, was die uns alles zeigt und warum das interessant ist. Einer der ersten Punkte, die wir machen wollen, ist, dass alle Regelungsstrukturen, mit denen wir es zu tun haben, jeweils kulturell eingebettet sind. Regeln als solche sagen uns nichts. Es geht immer auch darum, was sie regeln und wie die Leute das verstehen, worum es geht. Und das erste Beispiel, was wir dafür vorstellen wollen, ist die Weinkultur. Was man dabei als erstes beachten sollte, ist, dass das, was Wein genau ist und was Wein nicht ist und was guter Wein ist und was schlechter Wein ist, weniger selbstverständlich ist, als man meinen könnte. All das muss verhandelt, ausgehandelt werden und das ist ein, sag mal, anhaltender Prozess, der niemals zum Ende kommt und deshalb auch interessant ist, sich vergleichend anzugucken. Wir beginnen mit einem Aufstand der Winzer in Frankreich 1907. Das war eine ganz gewalttätige Demonstration der Winzer, die sich darüber aufgeregt haben, dass die Preise für den Wein ständig gefallen sind und es ein enormes Überangebot an Wein gab. Die konnten von ihrem Handwerk nicht mehr leben und sind dagegen auf die Straße gegangen. Und einer der Reaktionen der französischen Regierung auf diesen gewalttätigen Aufstand war, einen Vorschlag für eine Definition von Wein zu machen. Das war deshalb wichtig, weil bis zu diesem Zeitpunkt jeder sein gepanschtes Zeug als Wein verkaufen konnte und wenn er dachte, er könnte damit mehr Geld machen, einfach noch ein bisschen Wasser reingekippt hat. Das heißt, man muss erst mal definieren, was Wein ist, bis man überhaupt regeln kann, wer ihn verkauft, was eine Güteklasse ist, etc. All das setzt voraus, dass man sich einigt auf eine Definition von Wein. Es wäre allerdings verkehrt anzunehmen, dass Regierungen das alleine definieren können, was Wein ist. Das definieren eben nicht Regierungen, sondern das hängt auch zusammen mit den kulturellen Traditionen, in denen Wein angebaut wird. Wie die Forschung gezeigt hat, sind die kulturellen Traditionen in Frankreich vollkommen andere als beispielsweise diejenigen in den USA. Das kann man an einer Reihe von Beispielen ganz gut demonstrieren. In Frankreich ist noch Anfang des 20. Jahrhunderts Wein gar nicht als Alkohol wahrgenommen worden. Alkohol in Frankreich waren Spirituosen, aber nicht Wein. Wein wurde von Ärzten sogar gegen Alkoholsucht verschrieben. Wein in ganz vielen südeuropäischen Ländern gilt als gut, als wohltuend für den Körper. Und in Weinanbauregionen ist es auch so, dass die Leute häufig mit Wein auch bezahlt werden und den Tag mit Wein beginnen. Ich weiß, dass in Regionen von Italien und Spanien die Leute morgens erstmal ein Gläschen gekühlten Rotwein zu sich nehmen, um sich was Gutes zu tun. Ganz anders ist es in den USA. In den USA, anders als in Frankreich, wo der Rotwein Teil der Liturgie der katholischen Kirche ist. In den USA gibt es eher eine calvinistisch-protestantische Tradition Und die wiederum hat mit Wein nicht viel am Hut. Ganz im Gegenteil, sie hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Alkohol. Wir alle haben schon mal gehört von der Prohibition. Man kann überspitzt sagen, dass das Äquivalent in den USA zu den Weinaufständen in Frankreich die soziale Bewegung war, die sich für ein Verbot von jedwedem Alkohol ausgesprochen hat. Die ist ja auch erfolgreich gewesen. Für knapp 14 Jahre war Alkohol in den USA verboten, weil es als was Teuflisches galt, als was Teuflisches mit dem verbunden wurde. Spielsucht, Kriminalität, Prostitution, all das hat man auf den Genuss von Alkohol zurückgeführt. Was man daran nun im Vergleich sehen kann, ist, dass wie Wein jeweils reguliert wird, auch immer kulturelle Hintergründe reflektiert. Und diese kulturellen Hintergründe reichen weit über das eigentliche Anbauen und Trinken von Wein hinaus. Hier kann man zum Beispiel sehen, dass es die Kirche war, die in einem Fall das Trinken von Wein legitimiert und sogar heiligt, während in einem anderen Fall eben die Kirche den Genuss von Wein und überhaupt von Alkohol als schädlich wahrnimmt. Also man kann eigentlich seine Fühler gar nicht weit genug ausstrecken, um zu verstehen, wie bestimmte Regelungen zustande kommen. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, nicht was ist Wein, sondern was ist guter Wein, dann wiederum kann man aus einer Governance-Perspektive jede Menge Dispute über Qualitätsstandards finden. In Deutschland zum Beispiel, sagt die Forschung, haben wir zwei Lager. Wir haben auf der einen Seite die handwerkliche Tradition, die kleine Weingüter haben und die Wert darauf legen, dass die Familie über Generationen hinweg Wein anbaut, und die bauen hochpreisigen Wein an oder produzieren hochpreisigen Wein für die gesellschaftliche Elite. Und demgegenüber gibt es industrielle Konventionen, die sagen, unser Wein bietet ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis, unser Wein ist frei von Bakterien und liefert einen anhaltend guten Standard, auf den sich die Konsumenten auch verlassen können. Diese beiden Pole in der Weinproduktion in Deutschland sind in ständigen Verhandlungen darüber, was den guten Wein ausmacht. Und was die Soziologen, die darauf gucken, sagen, ist, dass was wir als guten Wein definieren, nicht im Wein selbst drin liegt. Das ist nicht der Wein selbst, der sagt, ich bin Wein und ich bin guter Wein, sondern das sind kulturelle Zuschreibungen an das Getränk. Und wir brauchen verschiedene Hilfsmittel, um sowas festzulegen. Wir haben so Konstrukte wie die Lage, über die Wolfgang später noch auch sprechen wird, die dann als Ausweis gilt dafür, das ist jetzt Qualitätswein und darauf kann ich mich verlassen. Und diese Auseinandersetzungen zwischen denen, die diese handwerkliche Produktion vertreten und die, die industrielle vertreten, ist in vielen Fällen nicht friedlich. Ich habe dafür ein Beispiel, Zitat mitgebracht aus einem sogenannten önologischen Manifest. Also die Winzer äußern sich in Manifesten und versuchen auf diese Weise ihre Kunden und die Weintester von der Qualität und ihren Standards zu überzeugen. In diesem Manifest heißt es, das ist jetzt eins von den Handwerkern, das gegen die Industrie gerichtet ist. Niemand hat Probleme mit industriell hergestellten Weinen. Im Gegenteil, sie sind billig und tragen zur Demokratisierung des Weines bei, indem sie jeden den Zugang zumindest zu einem in Deutschland traditionell elitären Getränk ermöglichen. Aber so wie sich ein Poster von einem Originalgemälde, wie sich ein Kofferradio vom Konzertsaal und Dieter Bohlen von Mozart unterscheidet, liegen Welten zwischen einem Industriewein und einem Terroirwein. So kann man sehen, also verständigt sich diese Branche untereinander und versucht festzulegen, was der gute Wein nun genau ist. Und das, wie ich eingangs schon sagte, ist in Bewegung. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Schlaglicht, und das ist die Wissensdiffusion in der gehobenen Küche. Dazu gibt es viel Forschung, wie nämlich die Starköche untereinander sich eigentlich zueinander verhalten. Das ist deshalb ein Problem, weil Kochrezepte nicht geschützt sind. Jeder kann sie benutzen und sie diffundieren auch. Das wissen wir selbst, wenn wir irgendwas kochen wollen. Im Internet finden sich Hunderte und Tausende Rezepte, die man jederzeit nutzen kann. Warum ist das für Köche ein Problem? Der wirkliche Starkoch, der muss seine eigene Handschrift entwickeln. Der muss originell und mit der Zeit gehen. Der muss ständig irgendwas produzieren, was ihm als Person zugeschrieben wird. Wenn aber Rezepte nicht geschützt sind und Küchen ja nicht nur aus einem Koch bestehen, sondern aus Teams, deren Mitglieder häufig wandern und wechseln, kann man das eigentlich nicht geheim halten. Und hinzu kommt, dass diese Starköche wiederum auch bestimmten Modentrends folgen müssen, also nicht nur das eigene produzieren dürfen, sondern auch zeigen müssen, dass sie das können, was die anderen auch können. Wie lösen das nun die Starköche? Die Starköche haben sich eine Reihe von Regeln zugelegt, die, und das ist das Interessante, nicht offiziell kodifiziert sind. Das sind keine Gesetze, sondern das sind informelle soziale Regeln, die die Köche untereinander, jedenfalls in Frankreich, ob das in Deutschland auch so ist, weiß ich nicht, sich zugelegt haben. Diese Regeln, da gibt es drei, die besonders wichtig sind. Das erste ist, man darf einen anderen Koch nicht 1:1 kopieren. Das ist verboten. Die zweite Regel ist, dass die Weitergabe von Rezepten auf Vertrauensbasis erfolgt. Wenn ein Koch einem anderen sagt, wie er irgendwas produziert, darf der das nicht an jemand Dritten weitergeben. Und die dritte Regel ist, dass wenn man etwas kocht, was jemand anders entwickelt hat, muss man ihn wie in der wissenschaftlichen Literatur auch zitieren. Nun kann man sich fragen, solche Regeln, die klingen gut, wie werden die denn jetzt eigentlich durchgesetzt? Und das ist der springende Punkt. Solche Regeln werden durchgesetzt durch sozialen Ausschluss. Wer die verletzt, fliegt aus der Community der Starköche raus, mit dem redet man nicht mehr und mit dem teilt man nichts mehr. Auf diese Weise organisieren die Starköche untereinander einen Wissensfluss, der existiert, also jeder profitiert davon, aber er ist gleichzeitig begrenzt, in dem Sinne, dass nicht ungehindert jeder alles kopiert und nachmacht. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Beispiel, das zeigt, dass das gar nicht so voraussetzungslos ist, diese Art von Regeln aufzustellen und auch durchzuhalten und durchzusetzen. Das ist das dritte Schlaglicht. Hier handelt es sich um Mixologen. Mixologen sind das, was man früher mal als Bartenders bezeichnet hat. Früher war das eigentlich eher so eine Art Gelegenheitsjob. Der Bartender war eine eher unsichtbare Figur, ein Dienstleister. Aber das hat sich in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren ja deutlich geändert. Heute gibt es Star-, also Promi-Mixologen, genauso wie es auch Star-Köche gibt. Und wie die Star-Köche auch, entwickeln die Mixologen, die aus dem Kreis der Mixologen herausstechen wollen, eine eigene Handschrift. Und sie sind eben nicht mehr nur Handwerker, sondern sie entwickeln auch so eine Art Kunstanspruch, Kreativitätsanspruch an das, was sie machen. Der Fall, durch den ich auf dieses Thema überhaupt gekommen bin, oder warst das du, das weiß ich gar nicht mehr, der betrifft eben Freeman. Das ist einer der Star-Mixologen, der in den frühen 2000er Jahren in New York City zu den Glanzlichtern im nächtlichen Bargeschäft gehörte. Und der wiederum wird in Verbindung gebracht mit einem bestimmten Verfahren, das sich als Fatwashing bekannt geworden ist. Sagt das jemand was, was Fatwashing ist? Fatwashing besteht daraus, dass man geschmolzenes Fett mit Spirituosen mixt. Und das macht man eben, indem man erst das Fett erhitzt, dann kippt man es in die Spirituose, eben zum Beispiel Speck mit Wodka, braune Butter mit Bourbon, Entenfett mit Rum etc. Also man mixt das Ganze, ich sehe skeptische Gesichter, aber warten Sie mal ab. Und dann kühlt man es auf unter Null runter. Und das hat die Wirkung, dass das Fett oben sich ablagert, sodass man es runternehmen kann. Was übrig bleibt, ist das natürliche Aroma des Fetts. Und das eben ist in den frühen 2000er Jahren in New York sehr stark in Mode gekommen. Und eben Freeman war einer derjenigen, die damit verbunden wurden. Der gilt als einer der Pioniere mit ein paar anderen. Und der hat das betrieben und musste dann zu seinem großen Ärger feststellen, dass ein paar Jahre später eine Firma das industriell hergestellt hat. Die haben nicht dieses Verfahren angewandt, sondern die haben sich Aromen bedient, diese Aromen mit Wodka versetzt und dann ein Getränk produziert, das heißt Bacon Wodka, und haben es kommerziell vertrieben. Wir sehen hier eine ähnliche Konstellation wie beim Wein. Wir haben die Handwerker, die selber was produzieren, ihre eigene Handschrift entwickeln, und wir haben auf der anderen Seite den billigen Industrie-Wodka, der was nachahmt, Copycat-mäßig, und damit viel mehr Geld verdient. Der verdient damit richtig Geld, und der Barmann, der hat bloß seine Reputation und seinen Ruf. Eben Freeman hat sich darüber so aufgeregt, dass er sagte, man sollte doch die Rezepte für Cocktails schützen. Und das hat in der Szene eine große Debatte hervorgerufen, die sich genau um diese Frage drehte. Darf man sich kopieren? Wollen wir nicht, dass diese Art von Wissen diffundiert? Oder wollen wir hier Ausschlussmechanismen einführen? Die ist wieder abgeebbt, aber man kann eben sehen, dass auch hier diese Gruppe versucht, Regeln zu verhandeln, aber anders als wir es bei den Star-Köchen sehen, tun die das nicht erfolgreich. Und das hat was damit zu tun, dass die Szene der Mixologen sehr viel diffuser und heterogener und dadurch sehr viel weniger organisiert ist als die Star-Köche. Die sind so organisiert, dass sie Regeln nicht nur aufstellen können im Laufe der Zeit, sondern auch für deren Durchsetzung sorgen können. Also informelle soziale Normen regeln das Miteinander der Köche, aber sie regeln es nicht im Kreis der Mixologen, weil das zu viele sind und auch vermutlich zu verschiedene Selbst- und Berufsbilder mitbringen. Also, die Zwischenbefunde: Wir haben hier in diesem Bereich ein Nebeneinander von gesetzlichen und informellen sozialen Normen. Ich habe die gesetzlichen jetzt nicht genannt, aber natürlich gibt es die. In jeder Küche gelten Hygienenormen, die auch gesetzlich geregelt sind. Also es gibt im Hintergrund ganz klar den Schatten des Staates. Aber die staatlichen Regelungen als solche sind nicht hinreichend, um die Entwicklung der Küche, die Entwicklung der Mixologie wirklich zu gestalten, zu ausgestalten. Dazu gibt es jede Menge soziale Normen. Und ob diese sozialen Normen wiederum wirken oder nicht, hat viel mit Gemeinschaftsbildung derjenigen zu tun, die von diesen Regelungen betroffen sind. Und damit reiche ich zurück an Wolfgang.
Vielen Dank fürs Zurückreichen. Das vierte Schlaglicht, um das schildern zu können, muss ich noch einmal zurückgehen zu den konzeptionellen Überlegungen, die wir ganz am Anfang angestellt haben. Ich springe noch mal ein wenig innerhalb des Governance-Konzeptes zurück auf die Ebene von Steuerung und Regulierung, die sich fragt, wer ist da eigentlich der Akteur, der hier tätig wird? Und da kann man im Prinzip ganz allgemein ein Kontinuum aufmachen. Man kann immer noch natürlich ganz traditionelle Konzepte finden, in denen im Prinzip der Staat alles macht. Er setzt die Regeln, er setzt Institutionen, die für diese Regeln zuständig sind, er überwacht, er sanktioniert. Das ist so die ganz traditionelle Form der Regulierung, die wir auch alle noch kennen aus dem Straßenverkehr oder in anderen Formen. Ein Gegenpol dazu ist das, was wir Selbstregulierung nennen. Das bedeutet, dass diejenigen, die von einer Regelung betroffen sind, das ist sehr häufig ein Industriesektor, das können aber auch andere sein, das können zivilgesellschaftliche Akteure sein, das muss nicht immer die Industrie sein, aber meistens, wenn wir darüber sprechen, ist es die Industrie, dass die jedenfalls einen Teil dieser Aufgabe selbst übernehmen und etwa Regeln setzen oder sich um die Durchsetzung der staatlichen Regeln kümmern. Eine Zwischenform davon nennt sich Koregulierung. Da gibt es eine Art Aufgabenteilung zwischen beiden. Das heißt also, die Selbstregulierung, ein Industrieverband macht etwas in diesem Bereich, aber es gibt etwa eine staatliche Aufsicht über diese private Regulierung. Das ist das Grundkonzept, und wie eben schon angedeutet, kann es da ganz unterschiedliche Ansatzpunkte und Formen geben, wie man Selbstregulierung betreibt oder wie Selbstregulierung in ein Konzept eingebunden wird. Und der Normalfall ist eigentlich, dass die Selbstregulierung Teile der staatlichen Aufgabe übernimmt oder ein zusätzliches Schutzniveau einzieht. Der Staat sorgt für ein Grundniveau beispielsweise von Verbraucherschutz, aber es gibt Industrieverbände und Regelungen, die noch ein bisschen was darüber hinaus machen. Aber es gibt auch Sonderfälle und einen Sonderfall finden wir wiederum im Bereich von Wein. Da haben wir es mit einer im Prinzip gesetzeskorrigierenden Selbstregulierung zu tun, zumindest in einem Spitzensegment. Ich rede jetzt hier über die Eliteprodukte, die Jeanette Hoffmann vorhin angesprochen hat. Es geht um 3% der Rebfläche in Deutschland ungefähr. Das sind Winzer, die sich in einer Vereinigung VDP genannt, Vereinigung Deutscher Prädikatsweingüter, zusammengeschlossen haben. Und die sind aus einer Governance-Perspektive hochinteressant, weil sie im Prinzip einen Fehler korrigieren, den das Weingesetz von 1971 in sich trägt. Denn dieses Weingesetz bricht mit der Tradition, dass Qualität etwas mit Lage zu tun hat. Wenn Sie in Frankreich einen Wein kaufen, sich da vors Regal stellen, dann werden Sie immer als erstes darauf schauen, wie präzise ist die Lage eigentlich angegeben. Das sagt Ihnen schon etwas darüber aus, in welchem Qualitätssegment Sie sich bewegen. Das Weingesetz von 1971 in Deutschland sagt ganz platt, die Qualitätsstufen von Wein hängen vom Mostgewicht ab, das heißt letztlich vom Zuckergehalt des Weines. Und so kommen diese Stufungen zustande, die Sie vielleicht noch kennen oder nicht mehr kennen, Kabinett, Spätlese, Auslese, die auf den Weinflaschen von Qualitätswein abgedruckt sind. Nun hat aber der VDP sozusagen eine Klassifikation, die eher an der Lage wieder orientiert ist, dem entgegengesetzt. Wir akzeptieren natürlich die gesetzlichen Regelungen. Sie sagen aber, wir wollen eine Klassifikation für den Verbraucher und die Verbraucherin schaffen, die eigentlich wieder an dem anknüpft, worum es geht, nämlich die Lage. Und das erfolgt in diesen Qualitätsstufen, ganz oben die große Lage, erste Lage, Ortsweine, Gutsweine. Das sind die Qualifikationsstufen, an denen sich dieser Verband orientiert. Er hat diese Qualitätskriterien aufgestellt und macht sie zur Bedingung dafür, dass man Mitglied des Verbandes werden kann. Und dazu gehören solche Dinge, die mit Umweltschonung der Bewirtschaftung zu tun hat, aber auch mit der Gebietstypik der Rebsorten, also dass auch da nur das angebaut wird, was typischerweise in dieser Gegend angebaut wurde. Mostgewicht spielt auch eine Rolle, das heißt, es programmiert nicht gegen das, was das Gesetz will, sondern ergänzt es um unterschiedliche Dinge. Und die Handlese, also das Handwerkliche, was wir vorhin auch als Gegensatz zu der industriellen Produktion kennengelernt haben, das ist ab einer gewissen Qualitätsstufe bei den VDP-Winzern Pflicht. Es gibt interne Qualitätskontrollen, die sicherstellen sollen, dass das tatsächlich auch eingehalten wird. Und Sie können feststellen, dass die Mitgliederzahl durchaus schwankt. Das heißt also, es werden auch tatsächlich Betriebe, die diese Qualitätskontrollen nicht überstehen, dann aus dem VDP ausgeschlossen und können dann auch nicht mehr mit diesem VDP-Zeichen auf der Weinflasche werben. Interessant ist, dass so im Prinzip zumindest für die VDP-Weingüter das Weinrecht modifiziert wird. Auf der einen Seite unterstützt das VDP-System das, was das Recht auch will. Es geht um Verbraucherschutz, es geht um Qualitätssicherung. Aber es werden zusätzliche Regelungsziele eingebaut und durch diese Selbstregulierung erfüllt, nämlich sich wieder zu orientieren an der Herkunft, an der Lage als entscheidendem Qualitätsmerkmal und eben diese zusätzliche Orientierung an dem Einklang mit der Natur. Wenn man sich jetzt nochmal anschaut, um was für ein Typ von Regulierung handelt es sich hier eigentlich, dann wird man feststellen können, das ist ein regelbasiertes System. Es geht darum, dass der VDP seine eigenen Qualitätsregeln aufstellt, an die sich die Mitglieder halten müssen. Es wird selbstständig implementiert, also umgesetzt. Es werden Strukturen geschaffen, die dafür sorgen, dass das in den einzelnen Weinregionen tatsächlich auch erfüllt wird. Es gibt eine eigene Aufsicht durch die internen Qualitätskontrollen und es gibt Sanktionen, nämlich das Rausfliegen aus diesem Verband und damit nimmt man sich eben die Möglichkeit, weiterhin zu werben mit dieser besonderen Qualität. Das Ergebnis ist, dass jedenfalls viele, die sich für Wein interessieren, eigentlich überhaupt nicht mehr auf die staatlichen Qualitätskategorien gucken. Ist das eine Spätlese, ist das eine Auslese? Weil das für sie keine Qualitätsmerkmale mehr sind, sondern sich eher daran orientieren, ob hier eine große Lage, eine erste Lage vorliegt. Und wie erfolgreich das ist, kann man daran sehen, dass jetzt auch schon Winzer, die nicht im VDP organisiert sind, sich ähnliche Kategorien bilden und versuchen, das nachzuvollziehen. Das heißt, hier hat eine Selbstregulierung es geschafft, zu großen Teilen jedenfalls einen Fehler, den das Gesetz hatte. Das sehen fast alle Weinfachleute so, dass dieses Weingesetz damals einfach zu früh erlassen wurde. Man hat den Diskussionsprozess nicht bis zu Ende durchgeführt und ist dann zu dieser schematischen Regelung, je mehr Mostgewicht ist, so besser der Wein, umgesetzt, dass dieser Fehler jetzt durch eine freiwillige Regulierung korrigiert wird. Ich will einen kurzen Seitenblick noch werfen in den Bereich der Co-Regulierung. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt so ein Kontinuum, staatliche Regulierung auf der einen Seite, reine staatliche Regulierung und Selbstregulierung der Wirtschaft, wie etwa im VDP, auf der anderen Seite. Aber es gibt im Weinrecht auch Co-Regulierung, das heißt eine Mischform. Und eine Form ist, die Sie auch häufig in anderen Wirtschaftsbereichen finden können, dass ein im Prinzip staatliches System die Wirtschaft mit einbindet, etwa in Entscheidungsinstitutionen. Und so ist das bei der sensorischen Weinprüfung. Wenn Sie Qualitätswein anbieten wollen, müssen Sie durch diese Prüfung durch. Diese Prüfung hat große Macht, weil, das ist jetzt für die Juristinnen und Juristen besonders interessant, sie kann nur sehr begrenzt rechtlich angegriffen werden. Es gibt eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts dazu, dass diese Weinprüfungskommissionen einen Beurteilungsspielraum haben. Wenn die sagen, der Wein ist nicht weintypisch, der schmeckt nicht nach Wein, dann kriegt der keine Qualitätsweinprüfung. Das können sie als Winzer auch nicht angreifen. Das führt natürlich zum Teil zu Marktabschließungen, dass Winzer, die jetzt Naturwein anbieten, also Wein, der überhaupt keine Schönungsmittel, keine Filterungen und so weiter kennt, von den traditionellen Winzern in dieser Weinprüfungskommission abgelehnt wird, als er schmeckt doch gar nicht nach Wein und dementsprechend keine Qualitätsprüfnummer bekommt. Das ist vorgekommen. Also solche Co-Regulierung kann Marktabschließungstendenzen haben. Darauf wollte ich mit dem vierten Schlaglicht verweisen. Ganz kurz noch ein historischer Rückblick, weil häufig in Regulierungskontexten ganz unterschiedlicher Art, sei es um Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen und so weiter, Transparenz häufig als Allheilmittel angesehen wird. Wenn man nur den Verbrauchern klar macht, was da drin ist, dann wird schon alles funktionieren. Das macht die EU, wie hier bei Wettbeschränkungen mal der Fall war oder in anderen Formen. Hier ist ganz interessant, mal einen Blick zurückzuwerfen, nämlich auf die erste Reichsweinverordnung von 1487, die versucht, diese etwas zersplitterte Weinrecht, das es damals gab, zusammenzuführen. Da gab es eine wunderbare Regelung, die ist ganz am Schluss auch reingekommen. Da hat man sich vorher gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Die sagt, den Wein durch die Gläser zu besichtigen, kaufen, noch verkaufen sollen, das ist verboten. Das heißt also, man durfte Wein nicht aus transparenten Gefäßen verkaufen. Und der Steuerungsgedanke dahinter war der, dass man sagt, Panscher, die den Wein so machen, dass er ganz klar und transparent aussieht, die sollen keinen Anreiz haben, weil der Kunde am Ende nicht sieht, ob der Wein klar ist oder nicht. Dementsprechend dachte man, man schafft einen Abreiz für die Panscherei, die damals ein großes Problem darstellte, wenn man sagt, dann soll der Kunde doch gar nicht sehen, was er bekommt. Aus unserer Perspektive ein bisschen eigenwillig, in sich aber durchaus ein schlüssiger Gedanke und zeigt, dass man auf Transparenz in ganz unterschiedlicher Art und Weise schauen kann. Wir kommen zum Ausblick.
Es ist natürlich nicht leicht, die Vielfalt dieser Schlaglichter und Beispiele jetzt sinnvoll zusammenzufassen. Aber wir wollen doch, dass Sie was mit rausnehmen, wenn Sie gleich gehen. Und deshalb hier ein paar wenige Punkte. Erstens, Governance ist nicht nur Recht und Gesetz, sondern es sind ganz viele informelle Normen und entsprechend gibt es auch ganz viele verschiedene Formen, Governance herzustellen. Neben Gesetzen können das auch Konventionen, Normen sein, wie zum Beispiel technische Normen im Internet eine große Rolle spielen. Also der Governance-Begriff versucht, sich gesellschaftliche Ordnung anzugucken, indem er alle möglichen Formen von Regelungen, aber auch Prozessen mit einbezieht, die man früher nicht gesehen hat, wenn man nur auf den Staat und die Gesetzgebung geguckt hat. Der zweite Punkt ist, dass wir es entsprechend auch mit sehr vielen Akteuren zu tun haben. Winzer, die ihren Verband gründen und ihre eigenen Standards setzen, sind Akteure, die eine große Rolle spielen und eben, wie Wolfgang eben erklärt hat, unter Umständen wichtiger sind als der Gesetzgeber für bestimmte Bereiche. Auch wenn man sich fragen könnte, warum es denn dann nicht ein neues Weingesetz gibt, könnte man doch auch mal machen.
Wenn die denken.
Dann gibt es eben, wie ich eben auch schon sagte, verschiedene Einflussgrößen. Dazu gehören Standards, dazu gehören Konventionen, informelle Absprachen, aber zum Beispiel auch Kultur. Kultur, das, was wir nicht sehen, aber was uns prägt, spielt eine ganz große Rolle. Und das habe ich am Beispiel der Weinkultur dargelegt, dass eben kulturelle Traditionen einen Einfluss darauf nehmen können, was überhaupt als Wein wahrgenommen wird und was nicht. Und dass man sich darüber erstmal verständigen muss. Abstrakter formuliert bedeutet das, dass Regelungsstrukturen nicht einfach Wein als gegeben nehmen oder das Essen oder den Cocktail, sondern sie müssen sich erstmal darauf einigen, worum es hier überhaupt geht. Also die Definition des Regelungsgegenstandes ist Teil der Regelungsprozesse. Das ist für uns eine ganz wichtige Erkenntnis. Und schließlich sollte man noch sagen, dass die Kontroversen, die wir beobachten können, sehr wichtig sind als Forschungsquelle, weil sie uns zeigen, dass Regelungen beständig in Bewegung sind. Die unterliegen immer Dynamiken, auch wenn wir das im Alltag nicht beobachten können. Entwickeln sich solche Prozesse immer weiter. Was guter Wein ist, zum Beispiel heute, ist was ganz anderes, als was wir als guten Wein in den 70er Jahren wahrgenommen haben. Seien Sie froh, dass Sie das Zeug nie getrunken haben, weil Sie überwiegend zu jung dafür sind. Man kann fast nur Schlechtes darüber sagen.
Die Riesling-Regulierung in Zeiten nutzergenerierter Cocktails. Jeanette Hofmann, Politikwissenschaftlerin, und Wolfgang Schulz, Jurist, informierten über Governance. Wer steuert unser Verhalten oder warum verhalten wir uns so und nicht anders? Die beiden sind Direktoren des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Und genau da bleiben wir auch. Morgen besucht meine Kollegin Katja Weber das Institut, denn von dort kommt wieder unser digitaler Salon mit dem Thema Für immer Punk – Jugendkultur heute.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.